Okay, gut, dann gehen wir zum Ernst der Stunde. Und wir sind also jetzt bei der Informationstheorie, Komplexität, Kapitel 3. Und die Informationstheorie wird sich zeigen, ist also in manchen Anwendungen, gerade auch für Physiker, sehr attraktiv, weil man halt so etwas wie allgemeine Prinzipien für einige Dinge versucht zu finden, sozusagen. Warum ist es so, versucht das System Informationsentropie zu maximieren, minimieren und diese Dinge, und nicht nur sagt, man geht auf die Niveau der Gleichung, diese Gleichungen sind mikroskopisch begründen, denn in der Physik wollen wir gerne allgemeine Prinzipien haben, zum Beispiel Symmetrieprinzipien. Wenn die Naturgesetze zeitinvariant sind, dann ist Energie erhalten und all diese Dinge. Und die Informationstheorie liefert da eine Möglichkeiten. Ob das dann jeweils angebracht ist oder nicht, ist eine andere Frage. Nicht alle allgemeinen Prinzipien sind auch gültig oder richtig. Aber es gibt auf jeden Fall einen Zugang zu dieser solche Überlegungen anzustellen. Ja, wir beschäftigen uns einfach mit erstmal Verteilungsfunktionen. Einmal entweder diskrete Verteilungsfunktionen oder kontinuierliche. So oder so sind die normiert. Summe über alle i, pi gleich 1, Integral p von x dx gleich 1, und das sind Verteilungsfunktionen, also Wahrscheinlichkeiten, also die sind größer gleich 0. Und es können auch Symbole sein, grün, blau, rot, oder also es können Verteilungsfunktionen von allen möglichen sein. Wir haben Mean- und Standardabweichung definiert. Generierende Funktional werden wir gleich nochmal kurz wiederholen. Und als nächstes ein sehr berühmtes Theorem, das eigentlich aus historischen Gründen Theorem heißt, eigentlich eine Trivialität ist, aber trotzdem die Grundlage für ein großes, großes Gebiet, nämlich Bayesian Learning und in der Lerntheorie und in den Kontrolltheorie künstliche Intelligenz bildet. Und das hat Folgendes: Wir definieren eine conditional Verteilung, eine bedingte Wahrscheinlichkeit, conditional probability. Und das ist genau, wenn dann, aber als Wahrscheinlichkeit, wenn dieses Ereignis eintritt, dann tritt dieses Ereignis ein. Wenn es das erste wahrscheinlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt, dann das andere mit einer anderen Wahrscheinlichkeit. Also, ich sage das einfach mal locker, also if then oder the probability oder p of x given p of y, und diese nennt man px given b. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis x eigentlich eintritt. Also eigentlich sollten wir sagen, das Ereignis x, the probability, that the event X happens given Y is true. Und das ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Würfel das zweite Mal eine 6 würfelt, wenn es das erste Mal eine auch eine 6 war. Wieder ein Sechstel. Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe eines Würfels 7 ist, wenn einer der beiden Würfel 3 ist? In diesem Fall ist es Wahrscheinlichkeit 1, also nee, nicht 1, 7 ist, also wenn eines der 3 ist, kann man ausrechnen. 3 ist in diesem Fall auch ein Sechstel oder je nachdem, naja. Genau. Und es gilt also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt, ist das Integral über alle bedingte Wahrscheinlichkeiten mal die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis y eingetreten ist, dy. Also, wenn immer ich y habe und das y folgt x mit einer gewissen bedingten Wahrscheinlichkeit und ich integriere über alle möglichen Gründe, dass x eintreten könnte, dann muss ich die Wahrscheinlichkeit haben, dass x eintreten kann, absolut. Nicht? Wenn ich über alle möglichen Gründe, die es gibt, integriere, dann habe ich ja keinen Grund mehr, dann habe ich die absolute Wahrscheinlichkeit, dass x eintritt, unabhängig davon, welches das es der Kausalität, so which did it cause. Und deswegen ist die bedingte Wahrscheinlichkeit so unglaublich bedeutungsvoll, weil das heißt, das ist im Wesentlichen die Verallgemeinerung von if then. Und da das sozusagen ja bei der Erklärung von Tausenden von Sachen, vom Denken, von künstliche Intelligenz und Kontrollsystemen das A und O sind, wenn dann, wenn ich dieses habe, Umweltbedingungen, dann muss mein System so reagieren, ist die bedingte Wahrscheinlichkeit extrem wichtig. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der bedingten Wahrscheinlichkeiten und der Joint Probability. Das ist die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung, P, X, Y. Also hier ist ganz, ganz wichtig, der hohe Strich und hier das Komma. Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass X und Y gleichzeitig eintreten. P of X and Y. Occurring. Also wie wahrscheinlich ist es, dass Sie einen Menschen treffen, der 2 Meter groß ist und blaue Augen hat? Im Normalfall, wenn die Wahrscheinlichkeiten unabhängig sind, dann ist das einfach P von x, y gleich P von x mal P von y, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch 2 Meter hoch ist und die Wahrscheinlichkeit, dass er blaue Augen hat. Das sind aber nur, wenn diese beiden Sachen unabhängig sind. Wenn es aber in der Natur so sei, dass nur große Menschen blaue Augen haben, aus irgendeinem großen, komischen Grund, weil die auf demselben Gen sind, das Gen, das die Höhe bestimmt, auch die Augenfarben bestimmen würde, was jetzt bei uns beim Menschen nicht der Fall ist, aber könnte ja sein. Oder zum Beispiel, nehmen wir ein anderes Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Mann treffen, der einen Bart hat, oder zumindest Bartstoppeln, oder einen Menschen, nee, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Menschen treffen, also dass der Mensch erstens ein Mann ist und zweitens einen Bart hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Menschen zu treffen, der ein Mann ist, ungefähr 1/2, und dass er einen Bart hat, ist halt nicht davon unabhängig, weil die allermeisten Frauen halt kein Bart haben. Und dann gilt das nicht mehr. Also ein Bart haben, absolut, und Mann sein ist nicht mehr unabhängig. Das gilt also nur für unabhängige Ereignisse. Und jetzt gibt es halt einen berühmten Zusammenhang, das nennt man das Bayesche Theorem. Der einfach intuitiv vollkommen klar ist, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x und y auftreten, gleich ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass x a von y mal die Wahrscheinlichkeit, dass y auftritt. Also, ich nehme an, y tritt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf. Wenn y mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftritt, dann sagt mir die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass auch x da ist. Das heißt, die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung p von x und y ist p x given y mal gegeben y mal p von y. Das ist das Bayesian Theorem. Das ist die Grundlage von einem großen, großen Gebiet, Bayesian Logic, weil man das halt auch invertieren kann. Zum Beispiel kann man häufig messen aus Daten nur unabhängige Wahrscheinlichkeiten, also sie machen irgendein Experiment und messen p von x und y. Dann kann man daraus natürlich, wenn sie integrieren, zum Beispiel p von y ist gleich dx p von x und y. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein eigenes y gibt? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es x und y gibt, mal integriert über alle Möglichkeiten von x. Was hätte ich hier dazu sagen sollen? Das ist natürlich normiert. Die Integral, wenn ich das normiere, das heißt 1 ist gleich dx dy p von x und y, weil hier die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Kombination eintritt, 1 ist. Irgendeine Kombination muss eintreten, als Integral über alle Kombinationen, die Wahrscheinlichkeit über alle Kombinationen natürlich 1. Und wenn ich integriere über alle Möglichkeiten, dass x eintritt, dann habe ich keine Bedingungen mehr von x, dann habe ich nur die Wahrscheinlichkeit, dass y eintritt. Das können Sie messen häufig. Sie können also zum Beispiel alle Menschen zählen, die Männer sind und alle Bärte haben. Dann können Sie hieraus berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass es Männer gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass es Bärte gibt, auch indem Sie umgekehrt machen. Und dann können Sie die bedingte Wahrscheinlichkeit ausrechnen, indem Sie einfach teilen, nämlich p von x und y durch p von y ist gleich p von x given y. Das heißt, aus diesen Messungen, die sehr einfach ist, Sie zählen einfach alle Leute, die Männer sind oder Frauen sind und Bärte haben und nicht Bärte haben. Es gibt also vier Möglichkeiten, Mann oder Frau, Bart oder nicht Frau. Sie messen alle diese vier Wahrscheinlichkeiten, das ist kein Problem. Dividieren zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Mann ist. Und dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit, ein Bart zu haben, wenn man ein Mann ist. Das heißt, diese gesamte bedingten Wahrscheinlichkeiten können Sie einfach aus Beobachtungen gewinnen. Und das ist der Grund, das ist die Hauptanwendungsweise von dem Bayesian Theorem in dieser Art, indem man dadurch dividiert. Weil die bedingte Wahrscheinlichkeit ist das A und O, was Sie haben wollen. Zum Beispiel, auch jeder Arzt will das wissen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Krebs bekommen, wenn Sie rauchen? Das sind alles bedingte Wahrscheinlichkeiten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Montagmorgens einen Unfall zu haben, wenn Sie auf dieser Autobahn fahren? Das sind alles bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und die können Sie halt aus den gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten durch dieses Zusammenhang, Bayesian Theorem, sehr einfach gewinnen. Also das ist A und O für Leute, die sich dann mit den Wahrscheinlichkeiten auseinandersetzen und das dann auch anwenden für die Praxis. Wenn Sie also statistische Simulationen machen oder halt auch in der künstlichen Intelligenz, weil ein künstlicher Agent muss wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wenn dort der rote Kubus liegt, ist das auch eine, ist das etwas zum Essen oder ist es was anderes. Also die gesamte Logik wird in bedingte Wahrscheinlichkeiten umformuliert. Aber das Problem ist, das ist alles richtig, exakt und logisch. Nur das Problem ist, dass in der komplexen Welt die Sachen halt komplexer sind. Und dann haben Sie nämlich P von x gegeben was? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es was zu essen ist, wenn es rot ist, auf dem Tisch liegt, Dings, Dings, Dings und Dutzende von Eigenschaften hat? Und dann ist das zwar auch alles richtig, kann man alles wunderbar formulieren, aber Sie müssen unglaublich viele Elemente von diesen Matrizen, diese wahrscheinlichkeitsbedingten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen bzw. messen. Und das heißt, Sie müssen die auch vorher lernen und da gibt es Fehler, weil Sie die auch nur statistisch lernen können. Das heißt, solange Sie nur einfache bedingte Wahrscheinlichkeiten haben, x gegeben y oder vielleicht noch x gegeben y und z, ist es ein extrem mächtiger Formalismus. Sobald die Sachen komplizierter werden, gibt es die berühmte Komplexitätsbarriere. Das heißt, Sie haben so viele Matrix-Elemente, die Sie alle nicht genau kennen und messen können, dass Ihnen diese Formulierung dann nicht mehr sehr viel weiterhilft. Gut, wir kommen weiter beim allgemeinen Theorie noch der Statistik, das Gesetz der großen Zahl. Und das ist einfach das Folgende, wenn Sie ein statistisches Experiment n mal wiederholen, n stochastic identical and independent processes, with mean x bar and standard deviation sigma, dann hat das die Summe, also wenn Sie die alle Ergebnisse aufsummieren, also Sie würfeln n mal, 100 mal, Sie addieren die Ergebnisse auf, das heißt der cumulative result ist mean n mal der Mittelwert des einzelnen Prozesses. Das ist jetzt noch nicht so besonders überraschend. Das wichtige Teil ist, dass die Standardabweichung des kumulativen Prozesses halt mit der Wurzel von n nur zunimmt, was natürlich bedeutet, dass die relative Standardabweichung, also n x bar, Wurzel auf n mal Sigma durch n x bar, also die Standardabweichung relativ zum Mittelwert, skaliert wie 1 über Wurzel n, das berühmte Gesetz der großen Zahl. Die gesamte Thermodynamik beruht darauf, im thermodynamischen Limes, wenn wir viele, viele Gasmoleküle haben, werden die Standardabweichung klein. Großkanonische und mikrokanonische und das normale kanonische Ensemble sind alle äquivalent und alle Fluktuationen gehen gegen Null. Das wollen wir kurz beweisen. Dass das so ist, ist ganz einfach. Da eine kleine Anwendung der generierenden Funktionale. Also wir haben einen Prozess, der ist durch das generierende Funktional die 0 von x charakterisiert. Und das ist also sehr basic. Und der kumulative Prozess ist durch das generierende Funktional g0 von x hoch n charakterisiert, weil wir das unabhängige Prozesse haben, die wir n mal hintereinander machen und die Gesamtsumme wollen. Und jetzt brauchen wir nur noch den Mittelwert und die Standardabweichung von dem kumulativen Prozess auszurechnen und als Funktion der grundlegenden Einzelprozesse aufzuschreiben. Ja, der Mittelwert, jetzt habe ich k statt, weil ich x ja als x war ein bisschen, jetzt ist mein Prozess k, warum k? Weil g0 von x gleich Summe über k pk x von k, also der Mittelwert ist nicht x bar, sondern der Mittelwert über k. Des kumulativen Prozesses ist gleich d nach dx von g0 hoch n von x an der Stelle x gleich 1. Das ist also nicht besonders schwierig. Das ist also n mal g0 hoch n minus 1 von x mal die innere Ableitung g0' von x, alles, und das stelle an der Stelle x gleich 1. Das hier an der Stelle x gleich 1, jetzt sollte ich das nochmal hinschreiben, x ist einfach normiert auf 1, weil die Einzelnen auf 1 normiert sind, und das ist k, das ist also nichts anderes als n mal k. Deswegen, denn das hier ist der Mittelwert oder der Erwartungswert des Einzelprozesses. Gut, dasselbe machen wir für die Standardabweichung. Das hatten wir das letzte Mal hergeleitet, was die Standardabweichung ist. Ich wiederhole es nochmal kurz. Die Standardabweichung oder Standardabweichung zum Quadrat. Sigma Quadrat ist gleich g0 2 Strich plus g0 Strich minus g0 Strich zum Quadrat und alles an der Stelle 1. Hatten wir hergeleitet, genau. Gut, dann machen wir dasselbe hier. Also für den Sigma n zum Quadrat muss ich also die zweite Ableitung von hier nehmen, plus die erste Ableitung minus den Mittelwert zum Quadrat, ist gleich d nach dx von x d nach d. Also ich habe die andere Formel jetzt benutzt. Ich habe es nochmal hergeleitet. Leite es nochmal her. Das ist also k Quadrat minus k zum Quadrat vom Gesamtprozess. Das ist also d nach dx von x, d nach dx g0 hoch n von x minus n mal k vom Einzelprozess zum Quadrat. Gut, das ist dann einfach d nach dx von x. Und hier habe ich einfach g0' mal n mal g0 hoch n minus 1 minus n mal k Betrag, k quer. Muss ich einfach ausmultiplizieren. Dann habe ich hier den ersten Term. Das ist also n mal g0', weil ich das jetzt an der Stelle 1 nehme und g0 hoch n minus 1 an der Stelle 1 gleich 1 ist. Dann plus n mal x gleich 1, g02', plus n mal n minus 1 mal g0' zum Quadrat minus n². Und das ist ja nichts anderes als g0' zum Quadrat. Das ist, wenn Sie das jetzt schauen, dann das n² hebt sich weg und ein minus n bleibt stehen. Also das n² hebt sich genau mit dem n² weg und ein minus n bleibt stehen. Das heißt, es ist ja ein n mal g0' plus g02' minus g0' zum Quadrat. Weil sich dieser Term, das ist der wichtigste Teil, weghebt. Gut, und jetzt kommen wir doch zu unserer Formel hier oben. Und das ist halt das Sigma von dem Einzelprozess. Das heißt, das ist also n mal Sigma vom Einzelprozess zum Quadrat. Sigma zum Quadrat. Womit wir dann bewiesen haben, dass, wenn ich jetzt die Wurzel nehme, die Standardabweichung des Gesamtprozesses mit der Wurzel skaliert. Das gilt natürlich auch, wenn die Prozesse nicht alle identisch sind, sondern eine Mittelwerte und Standardabweichung haben, die sehr ähnlich sind. Sehr ähnlich heißt, sie haben eine gewisse Verteilungsfunktion, die beschränkt ist und keine langen Schwänze hat, zum Beispiel exponentiell abfällt, dann gilt das natürlich genauso. Also die müssen nicht alle identisch sein, die können sehr ähnlich sein, das kann man dann wohl definieren. Das ist wie beim Übergang zwischen Diffusion und Levy-Flight. Da muss man auch nicht jedes Mal einen exakt gleichen Sprung machen. Die Verteilungsfunktionen können also alle sehr ähnlich sein mit gewissen Verteilungen. Gut, da kann man also noch einen Schritt weiter gehen vom Gesetz der großen Zahl. Aber das Wichtige ist beim Gesetz der großen Zahl, das wird häufig nicht vergessen, aber es gilt halt dann und nur dann und wirklich nur dann, wenn die Prozesse unabhängig sind. Wenn Sie andere Prozesse machen, die voneinander unabhängig, voneinander abhängig sind, zum Beispiel Sie würfeln, und wenn Sie eine gerade Zahl würfeln, dann würfeln Sie danach mit zwei Würfeln und wenn Sie eine ungerade Zahl würfeln, würfeln Sie danach mit einem Würfel, dann sind die beiden Prozesse ja nicht unabhängig. Und dann gelten, und wenn Sie dann immer so weitermachen, komische Abhängigkeiten, gilt das Gesetz der großen Zahl nicht. Da aber natürlich in der Natur viele Prozesse relativ unabhängig sind, also häufig kann es ja auch sein, dass Prozesse, da kommen wir noch gleich darauf, eine Autokorrelationsfunktion haben. Das heißt, sie machen einen Prozess als Funktion der Zeit und sie haben eine endliche Korrelationsfunktion. Das heißt, diese Prozesse hier können durchaus voneinander abhängig sein, aber nach längeren Zeiten werden sie unabhängig. Und solange sie natürlich nur eine Autokorrelationsfunktion haben, also eine Abhängigkeit über eine endliche Zeit und dann die Prozesse im Wesentlichen unabhängig werden, also im Wesentlichen heißen die Abhängigkeiten werden exponentiell klein mit großen Zeiten, dann gilt das Gesetz der großen Zahl natürlich auch. Das ist natürlich, was in der Natur immer vorkommt. Sie haben keine einzelnen Prozesse, die hundertprozentig unabhängig sind, sondern kurze Prozesse, die abhängig sind, aber dann werden sie irgendwann unabhängig, wegen, weil sie genügend Noise haben, also Rauschen haben und so weiter. Also sie brauchen im Wesentlichen nur eine endliche Autokorrelationszeit, also keine langfristigen Abhängigkeiten. Gut, und dieses Gesetz der großen Zahl kann man noch deutlich konkreter machen als zentralen Grenzwertsatz. Denn nicht nur der Mittelwert und die Standardabweichung sind bekannt, sondern die gesamte Verteilungsfunktion ist bekannt. Und das ist halt eine gaußsche Verteilung. Given I equals 1 to n in the independent also hier gleich ein bisschen die allgemeine Formulierung. Wir haben n unabhängige Zufallsvariablen xi mit Mittelwert μi und Standardabweichung sigma i. Die sind also alle endlich, müssen jetzt aber nicht gleich sein. Dann ist kumulativ die kumulative Funktion der Verteilung hat dann respektive den Mittelwert μ gleich Summe über i μ i. Also die kumulative Funktion ist die Verteilungsfunktion für x gleich Summe über i xi. Und den Standardabweichung, das ist die Varianz Sigma Quadrat ist Summe über i Sigma i zum Quadrat. Und wenn sie alle gleich sind, sehen Sie, bekommen Sie wieder den Wurzelfaktor. Es ist halt so, die Mittelwerte addieren sich und die Varianzen addieren sich auch, also die Quadrate der Standardabweichung addieren sich, aber nicht dieselben. Und die Verteilungsfunktion ist eine gaußsche Funktion mit μ und e. Und P of x ist Gaussian bis Mittelwert μ und Standardabweichung Sigma. Also P von x ist gleich 1 über Sigma Wurzel 2 Pi e hoch minus x minus μ zum Quadrat über 2 Sigma Quadrat. Jetzt können Sie natürlich das auch reskalieren, was Sie häufig machen wollen, denn häufig sind Sie ja nicht an der gesamten Variable interessiert, sondern an der reskalierten Variable. Also häufig sind Sie interessiert, y gleich x durch n ist Ihre Variable. Also wenn Sie 100.000 Mal würfeln, sind Sie nicht am Gesamtergebnis interessiert, sondern am durchschnittlichen Ergebnis und der Verteilung des durchschnittlichen Ergebnisses. Also Sie dividieren das Gesamtergebnis durch n. Und dann wollen Sie die Verteilungsfunktion für das Gesamtergebnis haben. Und dann bekommen Sie das halt, indem Sie das reskalieren. Dann haben Sie also sozusagen die mittlere Ergebnis ist gleich μ durch n. Dann müssen Sie halt das hier durch n dividieren. Und Sigma gleich Sigma durch n, das mittlere. Und dann haben Sie p von y ist gleich 1 über Sigma bar über 2pi e hoch minus mu minus, y minus mu bar durch 2 Sigma bar zum Quadrat. Und jetzt sehen Sie halt, dass Sie halt das Ganze hier wird dann sehr viel kleiner, weil Sie halt hier die das Ganze hier skaliert halt nur mit Wurzel n, wenn Sie die Wurzel nehmen. Das heißt, das geht durch Wurzel. Das heißt, es wird immer schärfer, wenn Sie es ursprünglich so haben. Und dann machen Sie 10 mal, dann wird das Ganze halt schärfer. Und die Aussage ist, Sie müssen die Anzahl Ereignisse, die Sie haben, quadrieren, wenn Sie die Genauigkeit verdoppeln wollen. Das ist die berühmte Faustregel für numerische Simulationen und für die Statistik allgemein, wenn Sie Sample machen, um die Genauigkeit, die Standardabweichung zu halbieren, müssen Sie viermal so viel Statistik haben. Also Sie müssen quadrieren, also viermal so viel Statistik, oder Sie müssen 100-mal so viel Statistik haben, Samples, wenn Sie die Genauigkeit einen Faktor 10 kleiner machen wollen oder verbessern. Das heißt, das ist das Grundproblem der Statistik, dass das Gesetz der großen Zahlen, das zentrale Grenzwertsatz, wunderbar funktioniert, aber und Sie kommen extrem schnell zu einer angenehmen, einfachen Genauigkeit, aber wenn Sie sehr genau wollen, wird der Aufwand halt quadratisch größer. Und das sprengt dann häufig, sehr, sehr häufig das, was Sie tun können. Gut, und man denkt also, wie gesagt, die Welt ist ein bisschen langweilig, sozusagen, wenn man aus der Physik kommt, alles ist der gaußsche Grenzwertsatz. Deswegen haben wir überall gaußsche Verteilungen. Aber wie gesagt, es gibt massenhaft Verteilungen, die nicht gaußschen sind, weil es halt nicht unabhängige Prozesse sind. Und das ist natürlich dann auch das, was sehr interessant sein kann. So, worüber wir jetzt gehen werden, sind über Zeitreihen. Und der Grund, dass wir jetzt etwas ein bisschen ausführlicher über Zeitreihen sprechen werden, ist, weil es hier um die Frage geht, wie kann ich erstmal, weil fast alle Beobachtungen, die Sie in der Welt machen, sind Zeitreihen. Also wenn Sie Auto fahren, dann haben Sie in Ihrem Gesichtsfeld eine Zeitreihe von Bildern. Praktisch alle Prozesse sind Zeitreihen. Und die Analyse dieser Prozesse, der Zeitreihenanalyse, ist für alle möglichen Sachen essentiell. Und die Frage ist dann halt, wie gut kann man Zeitreihen vorhersagen? Sozusagen das gesamte Leben besteht eigentlich daraus, dass wir Zeitreihen vorhersagen, nämlich aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Und viele Leute versuchen das auch im finanziellen Aktienkurse vorherzusagen, aus den Aktienkursen der Vergangenheit, die Zukunft vorhersagen und so weiter und so weiter. Und deswegen einiges zur Zeitreihenanalyse. Und hier, die Zeitreihenanalyse, sind auch die Grundlagen, ob man ein System, das man beobachtet, als komplex oder nicht komplex charakterisieren kann. Es geht dann also auch um die Frage, gibt es gibt es Größen, die man benutzen kann für Zeitreihenanalyse, um zu sagen, diese Zeitreihe stammt von einem System, das ein einfaches ist oder komplex. Gibt es also messcharakteristische Größen, um zu sagen, wie groß ist die Komplexität, falls man das definieren kann, eines Systems. Und das wird halt normalerweise mit diesen statistischen Methoden gemacht. Und das ist ein bisschen, worauf wir hinarbeiten, uns da einen Überblick zu verschaffen. Gut, das erste Problem, das man bei der Zeitreihen hat, ist, dass man erstmal überlegen kann, was hat man. Also wir betrachten hier einfache Zeitreihen, und zwar einfach eine Zeitreihe x0, x1, x2, x3. Also eine einfache eindimensionale Variable als Funktion der Zeit t. Das ist natürlich ein extrem vereinfachter Fall. In der Praxis hat man natürlich Bilder oder komplexere Variablen, die nacheinander ablaufen. Ein Beispiel, das Sie vielleicht das erkennen, war eine Zeitreihe. Also wir werden auch immer überlegen, also Sie können entweder sagen, dass Zeitreihe wird durch irgendwo was generiert, aber am einfachsten ist, Sie überlegen sich, wie es generiert wird. Ein Beispiel, das wir hatten, war die logistische Abbildung. Da wurde diese Zeitreihe generiert als eine deterministische Abbildung f von xn, und diese Zeitreihe war halt r von n 1 minus xn. Und so hatten wir es auch interpretiert als Populationsdichte von Tieren auf einer Insel, also eine Zeitreihe, die Sie entweder messen können oder durch ein dynamisches System generieren können. Das können Sie auch untersuchen. Und hier ist auch angegeben, wie diese Zeitreihe mal aussieht. Und zwar, das Erste, was Sie machen müssen, ist wie bei jeder Messung, ich sprach schon das drauf an, zwischen 1 und 0, die Wahrscheinlichkeit der xn, und zwar hier mal für r gleich 3,9. Und dann gibt es irgendwie Untergrenze, sehr kleine finden Sie nicht. Aber relativ große finden Sie auch. Es gibt natürlich so ein Maximum. Und dann finden Sie solche verschiedene Strukturen. Und das ist die Zeitreihe, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der xn. Und was Sie natürlich machen müssen, ist, Sie müssen die Variablen binden. Das heißt, Sie müssen sagen, ich betrachte hier meine Zeitreihe, und jedes Mal, wenn mein xn in diesem Intervall ist, dann merke ich mir das, und wenn das xn in diesem Intervall ist, in diesem bin nennt man das, gibt auch kein gutes deutsches Wort da, so ein bin ist so ein Behälter, also man muss es behältern, auf gut Deutsch, also binnen. Man macht also viele Behälter, und jedes Mal, wenn diese dynamische Variable, also Sie lassen das 100.000 Mal durchlaufen, in einem der Behälter ist, und am Ende schauen Sie sich an, wie viel in jedem Behälter ist. Und malen das auf. Das heißt, Sie müssen sich erstmal überlegen, wie viel von diesen Behältern oder diesen Bins Sie machen. 10, 100, 10.000, 1 Million. Und das nennt man also Binning. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wenn Sie, sagen wir mal, das experimentell machen und Sie haben nur die Beobachtungszeit von 20 Jahren, hat es keinen Sinn, 100 Bins zu machen, weil die allermeisten Bins werden leer sein. Aber wenn Sie nur 3, 4 Bins machen, dann sehen Sie überhaupt keine Struktur mehr. Das ist also so eine Kunst für sich. Da können Sie statistische Methoden verwenden. Wenn das einigermaßen glatte Verteilung ist, gibt es dann Optimum zwischen Bin und Genauigkeit. Im Grunde, und meistens macht man das so Pi mal Daumen. Gut, jetzt aber ist das gar nicht klar, dass man das immer so machen muss. Sie könnten auch andere Größen benutzen, um ihre Zeitreihe zu charakterisieren. Im Allgemeinen kann man das nennen als Symbolization. Das heißt, das ist die Construction. Oh. Einheit Number of Symbols Characterizing the Time Series. Characterizing Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Allgemeinen, die allermeisten Leute werden als Symbole nur die Höhe der Bins benutzen. Das heißt, eine der allermeist gebräuchlichsten Symbole sind die Bins. Das heißt, die Messgröße, das der Bare-Output der Zeitreihe. Aber Sie können viele, viele verschiedene andere Dinge betrachten. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeitreihe größer wird oder nicht. Also ein Beispiel, Delta L, Delta T, sorry, als Symbole benutze ich Delta T. Und das ist das Vorzeichen, zum Beispiel von xt minus x von t minus 1. Das ist also 1 vor xt größer xt minus 1 und minus 1 vor xt kleiner xt minus 1. Das heißt, als Symbole betrachten Sie sich, vielleicht haben Sie irgendwelche Gründe dafür, das zu machen, ob die Zeitreihe größer wird oder kleiner wird. Also ob der Wert größer wird oder kleiner wird. Enorm wichtig zum Beispiel bei Aktienkursen, da ist man nämlich häufig interessiert, ob er steigt oder fällt. Bei Aktienkursen wird normalerweise nicht der Kurswert an sich genommen, sondern die Kurswertdifferenz, meistens also nicht das Vorzeichen, sondern wirklich die Größe, und meistens nur relativ. Aber Sie können natürlich noch viel kompliziertere Symbole aus Ihrer Zeitreihe extrahieren und diese benutzen, um die Zeitreihe zu charakterisieren. Also es muss nicht so sein. Ein anderes Beispiel sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten, dass das zweimal hintereinander passiert. Auch für Aktienkurse extrem wichtig, wenn es gestern der Kurs gefallen ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er heute steigt? Bedingte Wahrscheinlichkeiten, das haben wir 4, P++, zweimal hintereinander steigen. Also das ist der Erwartungswert hier, jetzt schon mal als Erwartungswert ausgedrückt, dass P von Delta T gleich 1 und Delta von t minus 1 ist gleich 1. Das ist also jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es an zwei Tagen hintereinander steigt. Und jetzt zum Beispiel schon den Mittelwert genommen. Ich könnte das also auch als Zeitreihe benutzen, aber als Mittelwert haben Sie natürlich vier Möglichkeiten. P minus plus zum Beispiel, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass p, dass an einem Tag das fällt, wenn es am vorherigen Tag gestiegen ist. Und so weiter, also haben Sie vier Möglichkeiten. Das ist jetzt schon als Erwartungswert, wie gesagt, Sie können auch diese bedingten Wahrscheinlichkeiten direkt als Zeitreihe benutzen, als Symbole benutzen, um ihre Zeitreihe zu charakterisieren. Und das sind natürlich dann schon kompliziertere aber sie sehen durchaus nicht sinnvoller. Denn sie wollen ja wissen, ob sie ihr Geld investieren wollen oder nicht. Wenn sie das zum Beispiel machen, das habe ich hier mal gemacht für die genau dieses Bild hier, nämlich für die logistische Abbildung. Und dann sehen Sie, es kommt ein höchst nicht triviales Resultat aus. Wir haben also vier Möglichkeiten. P++, P++-, P-plus und P-. Und dann bekommen Sie hier, das ist glaube ich ein Viertel, 0,4, 0,4 und ungefähr 0,2. Und hier 0. Das heißt, in diesem chaotischen Bereich, das ist nämlich, wir sind hier im Chaos drin, R gleich 3,9, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zweimal hintereinander fallen, 0. Das heißt, Sie können eine hundertprozentige Vorhersage machen, wenn in einem Jahr die Population sinkt, sinkt sie im nächsten Jahr auf keinen Fall. Obwohl das Ganze periodisch ist und natürlich die anderen. Und das heißt übrigens nicht, dass es im Mittel immer steigt. Natürlich steigt es nicht im Mittel. Im Mittel kann ja nie größer als 1 werden. Dafür sind halt diese hier dann die Wahrscheinlichkeiten, steigt es halt umso mehr. Das ist ja sozusagen nur die Wahrscheinlichkeit, dass es steigt oder fällt und nicht um wie viel. Die Größe des Anstieges und die Größe des Zurückganges ist hier nicht berücksichtigt. Und Sie sehen also, wenn Sie die Symbole Intelligenz verwendet, können Sie höchst nicht triviale Aussagen machen, die Sie hier nie gesehen hätten, wo Sie jetzt einfach nur die Populationsdichten in jedem Jahr direkt als Symbole verwenden. Da kommt natürlich dann Intuition und Verständnis rein, was sind die geeigneten Symbole oder wie analysiere ich meine Zeitreihe intelligent. Das ist also sehr überraschend, hätte man nicht gedacht. Kann man höchstwahrscheinlich sicher auch analytisch beweisen, vermute ich mal, habe ich jetzt nicht gemacht, wenn das so rauskommt. Ja, aber findet man dann. Das heißt, auch im Chaos hier gibt es Struktur. Chaos heißt nicht, dass alles zufällig ist. Chaos heißt ja nur, dass Sie keine langfristigen Vorhersagen machen können. Kurzfristig kann es massenhaft Struktur geben. Das ist ja eine kurzfristige Struktur. Ja, bei dieser statistischen Ansatz, Zeitreihen zu charakterisieren, stellt sich eine Frage, wenn Sie jetzt experimentell eine Zeitreihe beobachten, also in der Natur oder im soziologischen Experiment oder es in der Simulation, die Frage ist, ist es das typische oder das durchschnittliche Ergebnis, das Sie beobachten? Und das hängt mit der Frage der Selbstmittlung zusammen. Also machen wir hier auch ein Beispiel für eine Zeitreihe, die wir ganz einfach simulieren. Wir benutzen das XOR. Das XOR ist das Ausschließliche. Also XOR von ist eine logische Funktion. Kurze Erweiterung, was es bedeutet. Sie haben zwei Sigma 1 und 2 logische Variablen, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 und XOR ist gleich 1, wenn die Anzahl 1 ungerade ist. Das ist also die XOR-Funktion hier. Also ich bekomme eine 1, wenn ich einen wahren einen Punkt habe und wenn beide Eingänge falsch sind oder wahr sind, dann habe ich eine 0. Und ich definiere mal eine Zeitreihe, wo ich habe Sigma von t plus 1 ist gleich XOR von Sigma von t und Sigma von t minus 1. Das ist also eine wohl definierte Zeitreihe. Immer wenn ich zwei Elemente habe, kann ich das nächste vorhersagen. Und wie gesagt, das ist also binär hier. Sigma t ist gleich 0 oder 1. Ja, da habe ich vier Möglichkeiten. Ich mache die mal von links nach rechts. Die erste Möglichkeit ist, nämlich wie ich starte, ist die Reihe 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und zwar in der Notation, die ich jetzt hier verwende, starte ich von rechts, weil das hier sozusagen auch in der Funktion ist, ist das hier mein t minus 1, mein t, und das hier ist mein t plus 1, damit wir hier die gleiche grafische Zuordnung haben. Und dann haben wir die nächsten beiden. Wenn die beiden 0 sind, habe ich das Ergebnis 0. Ich bleibe bei 0, 2 mal 0, das Ergebnis bleibt 0. Das heißt, wenn ich mit 0, 0 anfange, habe ich immer 0. Dann die andere Möglichkeit ist, ich starte mit 1, 0. Wenn ich 1, 0 habe, habe ich 1 als nächstes. Wenn ich 1, 1 habe, habe ich 0. Dann habe ich 0, 1, dann habe ich 1. 0, 1, da habe ich wieder eine 1, weil ich ja 0, 1 habe. Ich habe zweimal jetzt die 1, komme ich wieder zu 0. Und so weiter, 1, 1, 0 und so weiter. Also ich habe immer zweimal die 1, einmal die 0. Ad item, wenn ich mit 1, 0 starte, nur dass es verschoben ist natürlich, 0, 1 kommt eine 1, 1, 0 kommt eine 1, dann kommt eine 0, 1, 1, 0, 1, 1 und so weiter. Und auch dasselbe, wenn ich mit 1, 1 starte, kriege ich das gleiche, 1, 1 komme ich 0, dann habe ich 1, 1, 0, 1, 1, 0 und so weiter. Das heißt, ich habe dreimal Zeitreihen, wo ich immer 1, 1, 0, 1, 1, 0 habe und einmal eine Zeitreihe, wo ich immer eine 0 habe. Das ist mir das typische Ergebnis. Warum typisch? Also wenn Sie irgendwie eine Zeitreihe beobachten, dann ist das mit der Wahrscheinlichkeit 3/4, dass es diese Zeitreihe sein wird. Und die statistische Erwartung hier, das ist nämlich P von, haben wir also bei dem Typical haben wir P von 1 ist gleich 2 Drittel. Und die P von 0 ist gleich 1 Drittel. Das werden Sie also beobachten. Also wenn Sie kriegen eine Zeitreihe vorgesetzt und sollen sagen, oh, wie charakterisiere ich? Oh, zu 2 Drittel der Möglichkeiten kommt 1 vor und 1 Drittel der Möglichkeiten kommt 1 Drittel 0 vor. Wenn Sie aber jetzt über alle Anfangsbedingungen mitteln, dann bekommen Sie die Average. Dann haben Sie einmal diese Zeitreihe, einmal diese Zeitreihe, einmal diese Zeitreihe und einmal diese Zeitreihe. Und dann haben Sie natürlich andere Wahrscheinlichkeiten. Dann die Wahrscheinlichkeiten, dass Sie die P von 1 ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine typische Zeitreihe haben. Das ist 3/4 mal die Wahrscheinlichkeit, eine 1 in dieser typischen Zeitreihe zu finden. Das ist 2/3. Plus die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Zeitreihe finden, mal der Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu finden, dort ist 0. Und analog 0, das ist also 3/4 für die typischen, mal 1/3 für 0, plus 1/4 Wahrscheinlichkeit, diese Zeitreihe, mal 1 die Wahrscheinlichkeit, eine 0 zu haben. Und das ist Zwölftel, das sind 6 plus 9 Zwölftel. Und das sind 3 stimmt das? 6 plus 3 sind 9 Zwölftel. Das sind 6 Zwölftel, kann ja irgendwas nicht sein. Die Summe gibt. Ach, sie haben mal 0, stimmt. Okay, gut. 6 Zwölfte und 6 Zwölfte. Ist gleich 1/2, gleich 1/2. Ja, 0 sollte man nicht mehr sehen. Das heißt, die gemittelten Wahrscheinlichkeiten sind vollkommen verschieden von den typischen. Aber in der Natur, oder wenn Sie ein Experiment machen, haben Sie meistens nur eine Zeitreihe, weil Sie einmal ein Experiment machen, das ist teuer, und dann bekommen Sie höchstwahrscheinlich eine typische Zeitreihe. Das kann jetzt in Ordnung sein, das kann nicht in Ordnung sein, das hängt halt davon ab. Und wir definieren jetzt, eine Zeitreihe ist self-averaging, if typical identical to average. Also, wenn Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen. Wenn also die typische Zeitreihe auch die gemittelte Zeitreihe ist. Gemittelt heißt gemittelt über alle Anfangsbedingungen, die Sie haben. Oder alle Zeitreihen, die möglicherweise vorkommen, mit demselben generierenden Mechanismus. Gut, und das passiert relativ häufig, wenn man ein bisschen Rauschen hat. Und deswegen betrachten wir jetzt dasselbe Modell, aber ein klein wenig Rauschen. Nicht viel, ein kleines wenig. Also Sie sehen, benutze ich hier immer Beispielmodelle für den Generator einer Zeitreihe, wo man dann halt alles schön ausrechnen kann. Gut. Und Rauschen ist natürlich etwas, was häufig vorkommt. Das heißt, wir sagen einfach, dieser Prozess ist fast immer richtig, aber ab und zu passiert mal ein Fehler und dann bekomme ich halt das umgekehrte Ergebnis. Selten, aber ab und zu. Also, XOR ist Noise. Also, unsere Zeitreihe ist Sigma auf T plus 1 gleich XOR von Sigma T minus 1, Probability 1 minus Xi und das Umgekehrte von Sigma T minus 1 mit der Wahrscheinlichkeit Xi und die Xi ist viel, viel kleiner als 1, ist ein Noise-Term. Also ganz trivial, ab und zu macht man einen Fehler, und dann kriegt man das ist die Negation davon, also statt einer 0 kriege ich eine 1 und umgekehrt. Ja, wie sehen dann die typischen Zeitreihen aus? Ja, malen wir einfach mal eine auf. Hier sagen wir mal, wir kommen mit unserer atypischen Zeitreihe, wir haben immer diese Nuller hier. Wir haben am Anfang Anfangsbedingungen ewig bei 0, aber irgendwann gibt es halt einen Fehler. Und statt ein 0 machen wir ein 1. Nicht? Die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber irgendwann machen wir einen Fehler wegen Xi. Ja, und dann machen wir so weiter. 0 haben wir immer 1, 1, 0, 1, 1, 0 und so weiter. A, dann haben wir 0, 1, 1. Das nächste sollte 0 sein, wir machen aber einen Fehler, machen 1. Ja, da passiert gar nichts. Kommen nämlich weiter, eine 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 und so weiter. Da habe ich eine 0 und als nächstes sollte ein 1 sein. Ich mache aber einen Fehler, mache 0. Dann bin ich wieder bei 0, 0, 0, 0 und so weiter, bis ich wieder einen Fehler mache und rüberkomme. Jetzt sehen Sie also, dass Sie durch diese Fehler können sehr klein sein, das kann alle 1000 Jahre passieren, aber irgendwann kriegen Sie sowohl die typische wie die atypische Zeitreihe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie häufig Sie das bekommen. Und dazu können wir eine Mastergleichung aufschreiben. Also, die Frage ist jetzt also, Sie haben drei Zeitreihen, und Sie wollen die Fragen, Probabilities, dass Sie die atypische Zeitreihe haben, P000 bekommen, oder die Zeitreihe, die Sie generieren, wenn Sie mit 11 anfangen, oder die Zeitreihe, die Sie generieren, wenn Sie mit 11 die mal so hier. Also das ist die Zeitreihe, diese drei Zeitreihen. Also 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 und diese Zeitreihe, die atypische Zeitreihe, ist immer 0. Jetzt die Frage, wie viel Prozent der Zeit, wenn wir also sagen, Xi ist sehr klein, dann können wir diese Fehler hier vernachlässigen, das ist nur ein Randeffekt, wie viel Prozent der Zeit, das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit haben Sie diese Zeitreihe oder diese Zeitreihe? Also mit wie viel Prozent der Zeit sind Sie in einem oder in einem anderen drin? Wenn Sie das ausrechnen können, dann können Sie sich ausrechnen, ist diese Zeitreihe jetzt selbstmittelnd oder nicht? Das heißt, welche Wahrscheinlichkeiten bekomme ich? Diese hier, die hier oder was anderes? Gut. Dafür stellen wir die Mastergleichung auf, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Zeitreihe 0, 1, 1 verlasse, ist gleich die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, mal P0, 0, das heißt, ich komme dazu, minus Xi P0, 1, 1 durch 3. Und das ist gleich minus P.00, weil ich entweder das eine oder andere habe. Warum das? Also, bei jedem Zeitschritt ist es so, wenn Sie in dieser Zeitreihe sind und Sie machen einen Fehler, dann kommen Sie zur nächsten Zeitreihe. Das ist die Übergangswahrscheinlichkeit, in diesem Modus zu sein und dann in den Modus zu kommen der typischen Zeitreihe. Wenn Sie in der typischen Zeitreihe sind, die haben immer drei Möglichkeiten. Sie kommen nur zur atypischen Zeitreihe, wenn Sie den Fehler genau an der richtigen Stelle machen von den dreien. Deswegen ein Drittel. Und deswegen das Minuszeichen, weil Sie dann hier herausgehen. Das ist eine typische Mastergleichung. Und weil Sie entweder in der einen oder anderen sind, wenn Sie hier rausgehen, müssen Sie da reinkommen und umgekehrt. Das heißt, wenn Sie das jetzt viele Zeiten machen und mitteln, dann haben Sie den stationären Zustand. Das heißt, im stationären Zustand ist das und das gleich 0, weil Sie mitteln über jetzt 10 Jahre, dann haben Sie also, das Xi hebt sich nämlich wunderbar weg, das P000 gleich P011 durch 3 ist. Das heißt, P011 ist gleich 3 Viertel und P000 gleich 1 Viertel. Die Summe muss ja 1 sein und P00 ist dreimal so klein wie P01. Das heißt, in 75% der Zeit sind Sie im typischen Zeitreihe. Gut, und jetzt können Sie ausrechnen, sind wir selbst averaging oder nicht. Ja, dann haben wir also P von 1 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier bin. Das ist also 3 Viertel. Und wenn ich da bin, habe ich die Wahrscheinlichkeit, 2 Drittel eine 1 zu haben. Plus die Wahrscheinlichkeit, 1 Viertel, dass ich hier bin, mal 0. Und P von 0 ist gleich 3 Viertel mal 1 Drittel plus 1 Viertel. Und das, ups, habe ich irgendwann einen Fehler gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Ja, das ist doch richtig, genau. Und das ist genau dasselbe wie die Average. Das ist also ein Halb und ein Halb. Das heißt, ich bekomme, die Analyse ist genau die richtige. Das heißt, die Zeitreihe ist selbst mittelnd, denn ich bekomme exakt das gleiche Resultat, das ich bekommen würde, wenn ich über alle 4 Anfangsbedingungen mitteln würde. Und wer es nicht glaubt, kann eine kleine Simulation machen und sehen, dass diese Mastergleichung hier die richtige ist. Das heißt, das Wichtige ist, es kommt nicht auf die Größe an von der Störung, von dem Rauschen. Das Rauschen braucht nur klein zu sein. Das kann also alle 100 Zeitschritte einmal passieren, also 1% Rauschen oder 1/1000. Das Wichtige ist einfach, dass ich aus dieser Zeitreihe rauskomme und den anderen und ab und zu wechsle. Natürlich muss mein Beobachtungszeitintervall sein größer als das Rauschen. Mein Beobachtungszeitintervall muss viel größer sein als das typische Rausch, also 1 über Rauschen. Sonst sehe ich auch mittellich nicht über das Rauschen. Also meine Beobachtungszeitreihe muss größer sein als 1 über Xi. Aber Xi kann klein sein, aber natürlich muss 1 über Xi deutlich kleiner sein als mein Beobachtungszeitintervall. Gut, also wie gesagt, in der Praxis macht man sich über diese Fragestellung normalerweise keine großen Gedanken. Man geht einfach davon aus, man hat immer so ein bisschen Rauschen oder es ist zu unwahrscheinlich, so etwas, das passiert kaum, solche komischen Anfangsbedingungen und so weiter. Also dieses, ob eine Zeitreihe mittelnd, selbstmittelnd ist oder nicht, ist für die Theorie von großem Interesse, aber für die Leute, die irgendwelche Sachen messen, es ist normalerweise nicht relevant. Aber wenn man sozusagen die Theorie macht und da etwas genauer sein möchte, ist das ein interessantes Phänomen. So, jetzt kommen wir zur Entropie und der Zusammenhang zwischen Entropie und Information. Das ist sozusagen das Herz der Informationstheorie. Vielleicht ein paar allgemeine Bemerkungen. Also Sie kennen Entropie aus der Physik. Und in der Physik ist es ja so, die Entropie muss am Nullpunkt gleich Null sein. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und Entropie wird mit Unordnung in Verbindung gebracht. Das wird hier ein klein wenig anders sein. Interessant ist auch noch die Bemerkung, wo wir schon hier sind bei komplexen Systemen. Jetzt ein langes philosophisches Problem immer diskutiert. Wie ist das mit Entropie und Leben? Wenn Entropie Unordnung ist, und der, wie kann es sein, und in einem abgeschlossenen System kann die Entropie immer nur steigen. Also in der Physik ist es ja so, in einem abgeschlossenen System kann Entropie immer nur größer werden, nie kleiner werden. Und wie kann Leben Strukturen bilden, Zellkerne, alles Mögliche? Das sind ja eine unglaubliche Reduktion der Entropie. Struktur ist eine Reduktion der Entropie. Das heißt, manche Leute definieren Leben so, dass Leben Entropie aus der Umwelt entzieht, umgekehrt, die Entropie in der Umwelt generiert, um lokal die Entropie zu reduzieren. Local Entropy Reduction. Und damit ist auch schon klar, dass Leben kein abgeschlossenes System sein kann, weil das dem zweiten Hauptsatz widersprechen würde. Leben also nur als Durchflusssystem überhaupt möglich ist, sonst könnte man keine lokale Reduktion der Entropie erschaffen. Oder man sagt auch, Leben kann Entropie manipulieren, die eigene Entropie reduzieren auf Kosten der Umwelt. Jetzt ist es aber so, dass Entropie in der Informationstheorie, in den Computerwissenschaften auch eine zentrale Rolle spielt. Und da hängt es zusammen mit der Vorhersagbarkeit. Das ist also der Zusammenhang zwischen Information, Entropy und D wird manchmal auch gesagt Shannon-Entropie. Information oder Shannon, dieses Wort wird häufig gesprochen, nach dem Herrn, der die eingeführt hat in den Informationswissenschaften. Und da geht es halt so rum, meistens in der Computerwissenschaften, um binäre Variablen. Also Sie haben solche Sigma t plus 2, Sigma t plus 1, Sigma t minus 1 und so weiter. Also eine Zeitreihe von binären Variablen, so was aus Ihrem LAN-Kabel oder irgendwo rauskommt. Oder was in Ihren Computer reinkommt. Alle Computerkabel übertragen solche Zeitreihen von 0 und 1. Da können wir also mal zwei Zeitreihen überlegen. So was zum Beispiel 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und irgendein anderes. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, nee, 0, 0, 0 und so weiter. Also das ist regulär. Das ist random. Gut. Jetzt ist klar, dass das, was zufällig ist, hier man nicht vorhersagen kann. Yes? No. Klar, sowas Reguläres kann man extrem gut vorhersagen. Welches Signal hat jetzt eine hohe Informationsgehalt? Wenn Sie exakt vorhersagen können, was ich sage, die ganze Stunde, ist der Informationsgehalt der Vorlesung null. Wenn Sie überhaupt immer vorhersagen können, was Ihr Gegenüber sagt, sagt er Ihnen nichts Neues. Informationsgehalt hat nur bei Kommunikationsprozessen, wenn etwas Neues passiert, wenn Sie es nicht vorhersagen können. Wenn Sie es vorhersagen können, ist der Informationsgehalt absent. Das heißt, wir haben exakt das Umgekehrte, wie wir in der Physik haben. Das ist wichtig, sich zu erinnern. In der Physik hat etwas eine hohe Entropie, wenn es zufällig ist. Wir haben hier, das ist eine hohe, wenn wir gleich definieren, was es ist, eine Shannon-Entropie, etwas, was zufällig, nicht umgekehrt. Ja, es ist, ist dasselbe, es hat dieselbe auch eine hohe Entropie. Aber in der Physik sagen wir, etwas, was zufällig ist, hat im Wesentlichen ist Zufall, ist nicht strukturiert, nicht so etwas wie ein Magnet ist strukturiert, da können wir was mit anfangen, das sind Informationen. Und Zufall ist im Wesentlichen, sagt uns nichts, ist ein Mittel über alle Zustände. Aber das hat einen sehr hohen, kann einen sehr hohen Übertragungsinhalt haben, wenn Sie natürlich wissen, was mit diesen Symbolen gemeint ist. Gut, darauf werden wir jetzt noch mehrmals zu sprechen kommen. Und vielleicht definiere ich noch kurz, was die Entropie ist. Und zwar, ob jetzt ein Maß, also das Ziel ist, dass man nicht irgendetwas zufällig definiert, sondern man möchte jetzt definieren ein Maß für den Informationsgehalt von solchen Zeitreihen. Und das möchte man nicht zufällig machen, sondern nach wohl definierten Prinzipien, also dass nicht, dass jeder sein eigenes Maß hat. Sondern im Wesentlichen möchte man das Ziel haben, dass es nur ein wohl definiertes Maß gibt. Da muss man natürlich von sagen, mein Maß für den Informationsgehalt soll solche Eigenschaften haben. Und das Eigenschaften, die wir fordern, ist, dass die extensiv ist. Das ist also ein Postulat. Und das kommt daher, weil ich sage, in einer normalen täglichen Anwendung, wenn ich nicht ein Computerkabel habe, sondern 10, dann können Sie 10-mal so viel Information übertragen. Und wenn ich 100 habe, 100-mal, das heißt, mein Maß soll extensiv sein. Mit der Anzahl Symbole bzw. Anzahl Kanäle skalieren. Oder wenn ich eine Minute übertrage, habe ich so ein Informationsgehalt. Wenn ich 100 Minuten übertrage, kann ich es 100-fach übertragen. Und extensiv, das kennen Sie aus der Physik, eskaliert wie O hoch n, also proportional zu n, und intensiv, sieben Größen wie der Druck und so weiter, sind O hoch n hoch 0. Nicht? Druck ist eine intensive Größe, wenn Sie das System 10-mal groß machen, wird der Druck nicht 10-mal größer, sondern bleibt, oder Temperatur, während das Volumen, Teilchenanzahl und so weiter sind extensive Größe. Und das Postulat ist, das Maß für die Entropie soll extensiv sein. The measure for information shall be, must be extensive. Gut. Und das, wenn wir sehen, lässt mir nur eine einzige Wahl zu, wie dieses Maß zu definieren sind. Das heißt, die Shannon-Informationsentropie ist nicht irgendein zufälliges Konstrukt, das man auch anders wählen kann, sondern es gibt einfach nur eine Möglichkeit. Und deswegen auch die enorme Bedeutung. Und das heißt natürlich auch Entropie, weil es mathematisch exakt die gleiche Form hat wie die normale Entropie in der Physik. Kommen wir jetzt gleich drauf. Und zwar aus den gleichen Gründen. Ja, wenn es extensiv sein soll und wir betrachten zwei Prozesse, also Sie haben, sagen wir, zwei Kanäle, ein Kanal ist X und Y, der andere Kanal ist Y, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass X und Y gemeinsam auftreten, und diese Kanäle sind unabhängig, sie haben einfach zwei Kabeln, einfach die Wahrscheinlichkeit, dass im Kanal etwas im ersten Kanal was passiert und mal, dass irgendwas im zweiten Kanal passiert. Und jetzt ist aber so, dass der Logarithmus der einzige Funktion ist, die multiplikativen Inhalt etwas Additatives macht. Also wir haben, das werden wir gleich das nächste Mal noch im Detail machen, der Logarithmus von a mal b ist gleich der Logarithmus von a plus Logarithmus von b. Das heißt, wenn Sie eine Funktion suchen, so dass f von a und b gleich f von a mal plus f von b ist, dann ist der Logarithmus die einzige Funktion, die Ihnen das liefert. Es gibt keine andere Funktion. Und da werden wir es nächstes Mal direkt machen, die Wahrscheinlichkeiten ja multiplikativ sind und nachher wollen Sie was Extensives haben, brauchen Sie den Logarithmus. Deswegen wird die Shannon-Entropie, Informationsentropie, folgendermaßen definiert. Als H, das ist universell, praktisch alle Leute benutzen dieses Symbol H, als Funktion der Wahrscheinlichkeitsfunktion ist gleich minus, damit sie positiv ist, Summe über xi, p von xi, der Log. Jetzt können Sie natürlich verschiedene Basis wählen, da haben Sie verschiedene Vorfaktoren, zum Beispiel die Zweierbasis, dann ist es binär hier, p von xi, wird meistens die Zweierbasis hier verwendet, aber nicht unbedingt, minus log b p der Erwartungswert. Und dann, wenn wir auch noch beweisen, können Sie beweisen, dass das größer gleich 0 ist. Und insbesondere können Sie beweisen, dass wenn Sie zwei Kanäle haben, die unabhängig sind, dass die Shannon-Entropie sich addiert. Also wenn Sie zwei Wahrscheinlichkeiten haben, x und y, und Sie haben die Shannon-Entropie von px, dann haben Sie das, die h von p gleich h von px plus h von py haben. Machen wir dann das nächste Mal. Das heißt, wenn Sie zwei unabhängige Kanäle haben, dann muss die Entropie, der Informationsgehalt additativ sein, also die Summe der Informationsgehälter der einzelnen Kanäle. Ja, machen wir das nächste Mal dann.